da hilft aber dann halt nach meiner Erfahrung definitiv nicht einfach das Aufsetzen von irgendeinem gearteten Framework, sondern sich dann erstmal nochmal die Frage zu stellen, dann überlegen wir uns mal, wo soll die Reise denn überhaupt hingehen? Und da Safe ja natürlich auch ganz stark halt Governance und strategische Entscheidungen mit einbezieht, empfiehlt sich das natürlich dann oft.
In der heutigen Episode spreche ich mit den beiden agilen Coaches, Alex und Kai von der Prosma GmbH, über agile Transformation im Allgemeinen und das Rahmenwerk Safe im Speziellen. Safe or sorry, das ist hier die Frage. Kai, Alex, herzlich willkommen im DNO-Podcast.
Hi, Andreas.
Hallo, Andreas.
Sag doch mal, was sind aus eurer Sicht die Kernelemente, die das Safe-Framework auszeichnen? Oder vielleicht auch, ja, was ist ein Safe überhaupt für den einen oder anderen, der sich vielleicht verirrt hat?
Der es noch nicht gehört hat. Ja. Also ich glaube, Scrum und Kanban war einfach in der Annahme, da müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Das kennen wir. Wir sprechen über Skalierung. Also da geht es um je nach Schwelle der Teamgröße, sage ich mal, um mehrere Scrum-Teams oder agilen Teams und ja, wie wir sie sozusagen in einer Organisation gesamtheitlich integrieren. Mhm. Das ganz im Grob zu Safe. Und da gibt es, wie gesagt, neben Safe noch ein paar andere. Und Safe hat so seine Besonderheiten.
Die da wären?
Das wäre einerseits, ich glaube, so im Kern das sogenannte PI, Planning Interval, wie es heute heißt. Das im Prinzip Sprint in groß. Ja. Es gibt sozusagen auf Basisebene der Sprint weiterhin, die Iteration, wie es dort heißt, und dann übergeordnet ein PI. Und weil häufig halt nicht auf Sprint-Ebene oder Iterationsebene alles geschafft wird und halt die Abhängigkeiten mit mehreren Teams bestehen, wird das PI oben drüber.
Ergänzend vielleicht noch dazu, organisiert um Wert. Weil Organize Around Value steht halt bei Safe da so extrem im Mittelpunkt und wird halt hochgehalten. Natürlich sollte das halt auch in vielen anderen Umgebungen passieren, sich immer um den Wert zu organisieren. Letzten Endes liegt Safe da aber halt auch permanent den Finger in die Wunde. Und mit den entsprechenden Kompetenzen und Werten, wo Safe ja auch nochmal eigene hat, sage ich jetzt mal, oder etwas abweichender zu den ganzen grundlegenden Dingen nach Lean Thinking und dem Agile Manifesto, worauf die natürlich auch ganz stark setzen, das dann halt nochmal hervorgehoben wird.
Hohe Value-Orientierung, das ist jetzt so ein typischer Beratersatz, ne? Der könnte auch in jedem anderen Framework drin stehen. Die Frage ist ja, also wenn wir über Kernelemente sprechen, wie schafft das Safe das vielleicht sogar besser als andere? Aber da können wir gerne im Anschluss noch drüber sprechen. Aber wie operationalisiert Safe diesen permanenten Fokus auf Value?
Ja, das geschieht ja im Prinzip auf diese Ebene auch des PIs, da wo ein sogenannter Agile Release Train Part, häufig zusammengefasst, also der Zusammenschluss von mehreren Scrum- oder agilen Teams besteht und halt eben halt dieses Produkt darstellt, insgesamt, ganzheitlich. Mhm. Halt, und das ist halt nochmal eine wesentliche Kernkomponente dabei.
Was würde denn vielleicht sagen, was Safe von anderen skalierten Rahmenwerken unterscheidet? Weil bisher habe ich viele Dinge gehört, wo ich sage, komm, ey, gekauft, kaufe ich aber auch mit jedem anderen Framework ein. Also vielleicht in der Unterschiedsbildung zu anderen skalierten Rahmenwerken, was sticht da hervor?
Da müssen wir
außer dem PI-Planning.
Ja, da müssen wir echt über den Begriff Framework halt sprechen. Also wenn man Scrum wirklich als Framework bezeichnen möchte und den Scrum Guide mal durchgelesen hat, die also 10 Seiten, und einmal auf die Scale Agile Framework Webseite gegangen ist und gesehen hat, wie ausführlich das ist, überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Ne? Und das ist ja der wesentliche Unterschied auch zu beispielsweise Less schon, der nächste, ich sag mal, in der Größenordnung, dass Safe eigentlich, also kein Framework mehr ist. Da gibt's ja, manche sagen dazu TOM, also Target Operating Model, wo wirklich, ich sag mal, in der gesamtheitlichen Aspekt die Organisation betrachtet wird. Ne? Mhm. Und das heißt es bei Safe Business Agility. Und dazu gibt's halt die ganze Erklärung, die dann auch auf der Webseite zu finden ist.
Ich denke mir, was Safe dazu halt tatsächlich ausmacht, ist das, was viele auch als unagil oder nicht agil bezeichnen, was ich auch unterschreiben kann, ist aber letzten Endes, da muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet denn Agilität für mich an der Stelle? Und ich kenne es halt aus dem Unternehmer, aus dem Beratungsalltag, dass letzten Endes halt Safe weniger auf diesen Pragmatismus setzt an der Stelle. Ne? Also es müssen bestimmte Dinge halt innerhalb des Business Operating Models erfüllt werden, um im Grunde genommen diese grundsätzlichen Ziele, die Safe halt mit sich bringt, wie das Thema, was Alex eben angesprochen hat, Business Agility, überhaupt zu erfüllen. Und wenn ich das erst gar nicht haben will, weil es gibt ja unterschiedliche Ausbaustufen bei Safe, wie zum Beispiel Essential. Bei Essential erreiche ich keine Business Agilität. Da muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, also, brauche ich überhaupt Safe? Ne? Brauche ich überhaupt diesen ganzen Overhead auch an der Stelle? Oder eignen sich die an der Stelle dann halt, wenn ich nicht 4.599 Leute einbinden will, sondern vielleicht nur 288 oder whatever. Also es ist sehr stark abhängig auch von der Organisationsgröße. Ne?
Ja, und fast so wichtig wie, ich sag mal, die anderen Kernelemente, die wir angesprochen haben, ist das ganze Thema Schulung. Ne? Also wer einmal auf ein Roadmap oder ähnliches gestoßen ist von Safe, sieht man, okay, da gibt es auch dieses ganze Rahmenwerk von Schulungen und Zertifizierungsmethodik dahinter. Mhm.
Also womit er mich mal eher erreicht, ist, dass ja andere skalierte Rahmenwerke deutlich offener mehr Interpretationsspielraum vielleicht an der einen oder anderen Stelle bieten. Also nicht so reguliert ist, wie Safe es vielleicht ist, ja, auch in der Ausführlichkeit, auch in der sprachlichen Ausführlichkeit. Und da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, super, weil das ist zumindest ein Startpunkt. Also es gibt hier eine ganz klare Definition davon, wie Dinge zu sein haben, aber auch, wie wir Dinge nennen. Ich kriege oft in Safe-Implementierungen mit, da findet dann wirklich so ein, ja, die sehr hardcore Safe-Vertreter, die sagen, das heißt so in dem Rahmenwerk. Die anderen Pragmatiker sagen eher, ja, aber bei uns macht diese, wir nennen es doch so aus unserer Historie und können wir das nicht anpassen? Und dann sagen die Fanatiker, nein, das heißt, ja, also das beobachte ich. Also auf der einen Seite finde ich es super, dass es auch eine sehr klare Guidance gibt, die sehr tief und sehr detailliert ist. Auf der anderen Seite denke ich mir und höre ich meine innere Stimme, meinen inneren Rebellen quasi tanzen, der sagt, das ist doch total überreguliert, so ein bürokratischer Blödsinn. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie sehr hilft es Leuten vielleicht wirklich oder wie oft erlebt ihr auch, dass Leute da anfangen, die Freigeister vielleicht eher so ein bisschen auf die Barrikaden gehen.
Also ich glaube, das sind tatsächlich viele, die haben genau die gleiche innere Stimme, wie du beschreibst. Aber wenn es um die Implementierung und wie wir das hinbekommen geht, dann stoßen die halt an, ich sag mal, ein weiteres Element außerhalb deiner Organisation, nämlich eine Regierung oder Regularien letztendlich, die halt auch gewisse Auflagen an deine Organisation stellt und wie du das hinbekommen solltest. Und das ist die Kunst. Und das auch unterscheidet unserer Ansicht nach, wo eignet sich Safe einzusetzen und wo nicht. Hm.
Könnte man denn umgedreht sagen, also ich drehe es jetzt mal rum, ja, und sage, andere Rahmenwerke lassen einem viel mehr Raum zu lernen. Also vielleicht die Dinge für sich selber zu erkennen, die Safe so ein bisschen im Sinne einer Übermutti schon vorgedacht hat. Ja, wo Safe sagt, so sollte die Welt in deiner Welt, also so sollte es irgendwie alles für dich funktionieren. Könnte man damit sagen, Safe verhindert eigentlich Lernen und diese empirische Erfahrung, auf die auf Scrum ja sehr stark setzt und sagt, hey, guckst dir an, was rauskommt und passt dein Vorgehen immer wieder an?
Ja, nein, jein. Also, ich denke mir, du hast es eben schon ganz schön beschrieben, also Lernen, Continuous Learning braucht ja Zeit. Ne? Also ich brauche ja im Grunde genommen bei jedem pragmatischen Ansatz, den ich versuche, nehmen wir einfach Scrum oder Scrum at Scale und ich wende das an. Aufgrund der Freiheiten, die ich da habe an der Stelle und mit dem Mindset, mich dann halt auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist das natürlich gut, aber auf der anderen Seite, das braucht natürlich Zeit. Und das habe ich bei Safe mit die Übermutti quasi an der Stelle, die halt schon einen etwas klareren Rahmen da gibt, habe ich, glaube ich, den spürbaren Erfolg, dass das mit diesen Regeln entsprechend auch schneller gehen kann. Ne? Was aber nicht heißt, dass ich mich natürlich nicht anpassen sollte und halt aus meinen Fehlern letzten Endes auch lerne. Ne? Also das muss ja nicht heißen, dass so wie wenn ich dogmatisch Safe einsetze, dass das dann auch auf jeden Fall zu 100% funktioniert. Wir müssen Kulturen berücksichtigen. Ne? Das ist auch ein spannendes Thema dabei, wo ich halt auch noch nicht, also da habe ich halt auch in dem internationalen Konzern, die Safe eingesetzt haben, so meine Schwierigkeiten in der Haut erlebt. Also da ging es halt um Mitarbeiter, die aus Indien kamen oder Externe, die aus Indien kamen, unterschiedliche Kasten und so weiter, die dann da eine Rolle spielen, wo wir dann mit der Rollenverantwortlichkeit dann ein Riesenthema haben. Wenn der Product Owner zum Beispiel aus einer niedrigeren Kaste kommt als der Developer, dann haben wir ein Riesenthema und solche Geschichten. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die sollten letzten Endes halt auch dort Einzug finden. Ne? Und da gibt's Safe ja auch die Zeit, unter anderem im Rahmen von diesem Inspect and Adapt, also diese Iteration and Planning Week, wo auch das PI-Planning stattfindet. Da ist ja ganz konkret halt auch ein Tag oder ein halber Tag dafür vorgesehen, dass man sich letzten Endes kontinuierlich halt auch weiter fortbildet in den Schwerpunkten, wo man gerade dran arbeitet. Ne?
Ja, ich würde, so wie Kai sagt, ja, jein. Einerseits dadurch, dass das Framework an sich, wenn man alles liest, schon einiges Hand und Fuß hat. Ne? Es ist echt durchdacht und da ist an einigen Sachen etwas dran. Andererseits ist dadurch etwas am Lernen verhindert. Allerdings gleichzeitig, wenn man es eben pragmatisch angeht und auch wirklich, ich meine, auf dem ersten Blick steht auch unten rechts Continuous Learning Culture. Ne? Und wenn man es wirklich einhält und nicht dogmatisch vorgeht, dann ja, ist da trotzdem ein gewisser Raum für Interpretation vorhanden, wo man sagen kann, ja, dann machen wir es in unserer Organisation, so wie wir es benötigen. Wir müssen nicht unbedingt irgendwie ein Dreiergestirn des Arts haben mit Release Train Engineer, Product Manager und System Architect, sondern wie auch immer, wir werden gegebenenfalls durch zwei One zusammengefasst in einer Person, weil das diese Person üben kann, aufgrund seiner Erfahrung zum Beispiel.
Ja, auch damit würde er mich erreichen, dann zu sagen, ab einer gewissen Größe einer Organisation, die vielleicht auch noch sehr heterogen ist vom nicht nur fachlichen, vielleicht sogar auch kulturellen Background, aber auch, wenn man so ein Buzzword einführen will, so was agiles Mindset angeht, habe ich natürlich mit einem Vorgehen wie Safe oder mit so einem Modell deutlich schnellere Erfolge und kann so mal die ein oder andere Abkürzung nehmen. Und jetzt mache ich mal eine Metapher, die vielleicht hinkt die, ja, aber mal gucken, wie weit sie uns trägt und funktioniert. Es ist ja so ein bisschen, wie wenn ich einem kleinen Kind Fahrradfahren beibringe, kann ich ihm Stützräder dran schrauben. Und dann irgendwann nehme ich die ab und dann, ja, oder passiert es dann, dass die eigentlich dann immer wieder mit Stützrädern weiterfahren? Und die Frage, die ich daraus ableite, Continuous Learning als Slogan auf dem Poster, super, Haken dran, ja, genauso wie Creating Value, alle kaufen wir alles, wollen wir alle alles haben. Die Frage ist, brechen die Leute dann auch wirklich, also jetzt wirklich ein Ausbruch aus diesen Routinen und Strukturen, die Safe vorgibt, passiert das oder ist es dann relativ schnell so ein goldener Käfig und diese wirkliche, ich sage jetzt mal wirklich agile Entwicklung in Anführungszeichen, die findet dann gar nicht statt. Also wie sehr ist der Rahmen, den Safe setzt, dann irgendwann vielleicht auch so eine Art goldener Käfig?
Also in meiner Erfahrung war das schon ja, fast so, wie du es beschreibst. Und ja, bei den Metaphern zu bleiben, finde ich echt gut, weil wie wir, ich weiß, ich habe jetzt junge Kinder und da hat man neulich irgendwie im letzten Jahrzehnt gelernt, okay, man macht es doch nicht mit den Stützrädern, ne? Und es gibt ein Laufrad und dann lernen die schneller das Gewicht zu halten. Und ich glaube, es ist tatsächlich genauso. Das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Alter ist jetzt das Kind oder die Person, die jetzt Fahrrad fahren lernt, ne? Und wenn man, ich sag mal, organisch wächst, dann würde ich sagen, dann eignet sich Safe eigentlich gar nicht. Allerdings, wenn du eigentlich schon Erwachsene bist und noch gar nicht Fahrrad fahren gelernt hast und jetzt aber anfängst und noch gar nicht die Gelegenheit, das in einer organischen Art und Weise zu tun, dann bräuchtest du vielleicht Stützräder, ne? Und genau so ist auch die Erfahrung, dass die Unternehmen, die es halt eher praktizieren, die kommen halt von einer anderen Richtung. Sie sind eigentlich schon groß und haben eigentlich gewisse Prozesse, Strukturen, alles und müssen sich halt irgendwie doch in die Agilität transformieren. Ne? Und dann kann Safe doch ganz schön hilfreich sein. Mhm.
Was ist denn, wie sind denn eure Erfahrungen, bei welchen Firmen schlägt Safe aufgrund der, mit all den Vor- und Nachteilen, die wir jetzt bis hierhin schon mal haben, besonders gut an? Also seht ihr da irgendwelche Muster, ne, dass es vielleicht besser funktioniert in Organisationen, die XY oder in Branchen, die eher ABC machen?
Ja, total. Also genau, also eine Sache ist eher die Größe und eben ihre Geschichte. Ich habe ein echt interessantes Interview letztens gesehen zwischen Tucker Carlson und Pavel Durov. Das ist, für die das vielleicht nicht kennen, Gründer von der Instant Messaging App Telegram. Ja. Und in diesem Interview geht er auf ein paar Unterschiede zwischen Telegram und Twitter, heute X, ein. Und Pavel hat Telegram, ja, ich weiß nicht, 2013 meine ich, gegründet und hat, die haben jetzt heute irgendwie knapp 1 Milliarde Nutzer und ja, und sind aber insgesamt heute 20 Personen. Ne? Und auf das hat er es hochskaliert. Und der Pavel, auch als Gründer, ist der alleinige Produktmanager. Und alle anderen sind Softwareentwickler. So, und jetzt, sagen wir, das ist ein Beweis, dass man skalieren kann, ohne dass Safe oder ähnliches irgendwie notwendig sein wird. Ne? Und so trotzdem ein Produkt entsteht. Twitter wiederum, oder X, vielleicht ein bisschen älter, hatte zu Höchstzeiten irgendwie über 7000 Mitarbeiter. Und jetzt, nachdem Elon da war, jetzt warum die so viele gegangen sind, das ist eine andere Frage. Jetzt sind hier, ich glaube, um die 1000 Mitarbeiter. Und zwar würde auch Elon wahrscheinlich nicht Safe einsetzen. Aber je nach Strukturen haben die, wäre vielleicht Safe aber ein naheliegender Ansatz für Twitter. Aber für uns ist wirklich, also in unserer Erfahrung, ein wesentlicher Faktor einerseits die Regularien, die ich vorhin angesprochen habe, aber auch insgesamt Hardware. Ne? Wir haben viele Kunden in Automotive und Maschinenbau und Deutschland ist halt echt, merken wir, von der Industrie geprägt und das bedeutet halt Hardware. Und in der Mehrheit der Fälle liefert halt Safe vergleichsweise schnelle Ergebnisse. Vor allem, wenn es darum geht, Scrum oder Agile-Teams insgesamt in eine ja, klassische Matrix-Organisation zu integrieren. Da reichen mir halt die Hände und Füße nicht zu sagen, wie oft das schon mal der Fall war und echt, sag mal, vergleichsweise gut und schnell geklappt hat.
Mhm. Und wenn tatsächlich dann diese Unternehmen dann Safe nutzen, gerade dann halt diese hardwarelastigen Unternehmen, stellt man auch verhältnismäßig schnell fest, was noch nicht richtig implementiert wurde, beziehungsweise wo die Herausforderung ist. Ne? Und da merkt man, also das ist meine Erfahrung, da wo ich es gesehen habe, da entstehen dann die Probleme, wenn es dann so in die Lieferung geht, ne, der Produkte, also in die Umsetzung der Produkte. Sprich, wenn dann halt nicht mehr über reine Development Value Streams gesprochen wird, sondern da kommt jetzt halt, da kommt jetzt der operative Part dazu und die müssen halt an einem Strang ziehen. Die müssen sich letzten Endes crossfunktional aufstellen, sodass tatsächlich dann halt die Entwicklung autark passieren kann und dann noch letzten Endes dann in die Produktion übergehen kann. Und das sind halt die Herausforderungen, wo wir sehen, dass das funktioniert in der Software schon echt gut, aber tatsächlich halt bei der Entwicklung von physikalischen Produkten ist das noch immer ein Riesenthema.
Es ist ja auch eine in sich eine Hürde genug, sage ich mal, Hardware agil zu entwickeln. Ne? Kann man sich natürlich vorstellen, wie wir also aus globalen, weiten Märkten jetzt noch die Lieferketten, die sich im Laufe Jahrzehnten aufgebaut haben.
Absolut, ja.
Wie soll man das jetzt agil entwickeln? Wie soll man am Ende einer Iteration, Software ist eine Sache, aber das ganze Produkt als System zu liefern. Und das ist halt das, was wir häufig sehen, dass das erlaubt, safe, klassisches Projektmanagement oben drüber zu stülpen. Ne?
Ich als Safe SPC müsste dir jetzt sagen, ja, da haben wir natürlich auch
noch gar keinen Fall. Ne?
Also da nutzt du halt einfach Minimum Viable Product oder Crappy Product, das mit Hilfe von Stereolithografie teilen und so weiter und so fort. Dann kriegst du dann halt auch möglichst iterativ schon erste lieferbare Ergebnisse. Aber sind wir doch ehrlich, das ist doch Bullshit. Also
ja, da spricht man plötzlich dann von vertikalen Integration, ne? Also mache ich doch etwa Make anstatt Buy und das ist in sich eine Disruption von Organisation genug.
Wie würde denn so ein, ich weiß nicht, ob wie gut uns das sprachlich gelingt, aber wir probieren es mal. Finde ich auch interessant, diesen Ansatz zu sagen, es ist aufgrund einfach des bestehenden Businessmodells und vielleicht sogar auch der Organisation ist Safe dann besonders oder ein besonders guter Match, wenn ich eher hardware-lastige Companies habe. Also ein Hardware-Anteil, ein Software-Anteil, wenn wir das jetzt mal beides zusammenbringen, wie würde sich das denn unter einem Safe, gemeinsamen Safe-Dach vertragen? Also gibt es dann, wenn ich jetzt so ganz unten anfange, ja, und so mit der auch mit dem typischen agilen Slogan, ja, wir brauchen cross-funktionale Teams, oder habe ich dann trotzdem immer noch Hardware unter dem Safe-Dach? Ne? Es gibt Hardware-Organisation, es gibt eine Software-Organisation und die führe ich in Safe zusammen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist, also Safe unterstreicht ja auch das ganze Thema Systems Think, wird häufiger System Thinking dort geregelt. Aber wer, ich sag mal, im klassischen Ingenieurwesen unterwegs war, kennt das Systems Engineering. Ja, und das, da wird ja immer das System in Hardware, Mechanik, also zu unterscheiden zwischen wirklich mechanischen Teilen und elektronisch oder elektrischen Teilen und Software. Und Software ist vielleicht geklärt für sich, ja, aber ja, das Hardware und Mechanik sind immer die Integration, wie integriere ich jetzt das gemeinsam? Und wenn ich Abhängigkeiten außerhalb meiner Organisation durch eine Lieferkette, weil ich halt nicht alles selber herstelle, muss man gucken, wie halt diese Verbund Release zusammenkommt. Ja? Mhm. Und da muss halt meine ganze Lieferkette eigentlich komplett mitspielen, um das eigentlich in einer Timebox stattfinden zu lassen. Ja? Und nicht klassisch Requirements getrieben. Mhm.
Wie sind denn eure Erfahrungen? Also oft werden ja solche Entscheidungen, was sind eure Erfahrungen? Warum entscheiden sich Unternehmen? Jetzt nehmen wir gerne mal die, weil ich finde das, glaube ich, so als mentales Modell ganz gut, haben eine gewisse Größe. Die Größe bedingt, dass es eine gewisse Heterogenität vielleicht hat, sowohl kulturell, fachlich. Und ich habe es eher mit einem Unternehmen zu tun, das einen Hardware-Anteil hat. Wie kommen solche Unternehmen dann zu einer Entscheidung? Oder was sind für die überhaupt Trigger, zu sagen, Leute, wir sind gar nicht mehr lieferfähig, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig? Oder was sind genau die Schmerzpunkte, die dann dazu führen, entweder sehr offen zu euch zu kommen oder vielleicht sogar eine Entscheidung herbeizuführen, nee, wir setzen Safe ein? Mit was kommen die Kunden dazu euch? Eher sehr offen und sagen, folgende Probleme, sagt uns mal, was wir tun könnten. Oder kommen die eher zu euch und sagen, die Entscheidung für Safe ist gefallen, wir wissen zwar nicht, was es ist, aber hört sich gut an, wir wollen das machen?
Also in den meisten Fällen trifft eher das Zweite zu. Wir haben es aber jetzt halt auch schon andersrum erlebt, dass die, oder anders, wir werden in bestimmte Rollen oftmals beauftragt, zum Beispiel als Release Train Engineer oder als Scrum Master. Und oftmals sind die dann halt noch zu so einem, befinden die sich gerade erst in so einem Findungsstatus. Die haben da halt vielleicht eine Beratung gehabt, die ihnen empfohlen hat, einen ersten Agile Release Train aufzusetzen. Die haben noch vielleicht schon die ersten Teams organisiert und so weiter und so fort. Die haben aber noch gar nicht gestartet. Die wollen jetzt erst halt konkret mit dem ersten, mit der ersten Inspect and Adapt starten, mit allem, was dazugehört, Trainings aufsetzen etc. pp. Dann ist tatsächlich, dann stellt sich oftmals die Frage, okay, warum, was ist denn jetzt der Schwerpunkt? Warum wollt ihr jetzt skalieren? Warum habt ihr euch jetzt to safe entschieden? Und oftmals stellt sich dann heraus, okay, wir haben an einer ganz anderen Stelle ein Problem. Und wir sollten erstmal über sowas wie ein Mission Statement sprechen und so, bevor wir uns darüber unterhalten, wie wir letzten Endes den alten Bums, weil das ist ja dann oftmals, was gemacht wird, ne? Ich will mich im Endeffekt halt nicht großartig verändern, was meine eigentliche Produktstruktur angeht, aber ich muss es anders organisieren, weil ich einfach viel zu lahm geworden bin. Und da hilft aber dann halt meiner Meinung nach, meiner Erfahrung definitiv nicht einfach das Aufsetzen von irgendeinem gearteten Framework, sondern sich dann erstmal nochmal die Frage zu stellen, ne, gucken wir uns den Berg nochmal einen Schritt zurück machen, schauen uns den Berg nochmal ganz an und dann überlegen wir uns mal, wo soll die Reise denn überhaupt hingehen? Und da Safe ja natürlich auch ganz stark als Governance und strategische Entscheidung mit einbezieht, empfiehlt sich das natürlich dann oft, ne? Aber letzten Endes, das ist oftmals unklar oder wird mit der Zeit dann auch sogar unklar. Also ich habe es halt auch erlebt bei einem Unternehmen, die mit roundabout 5000 Leuten in dieser Transformation stecken und nach anderthalb Jahren nicht das Ergebnis erhalten haben, was sie sich eigentlich versprochen haben. Haben sich dann aber auch tatsächlich das in der Hand genommen und haben sich nochmal diese Grundfragen gestellt. Kostet natürlich auch wieder Zeit und viel Geld. Letzten Endes hat es aber dazu geführt, dass sie dann halt ihr eigentliches Produktziel nochmal deutlich verfeinert haben und auch nochmal einen anderen Markt dann letzten Endes für sich entdeckt haben, ne? Wo es dann halt besser gegriffen hat.
Wie würdet ihr denn die Reife einer Entscheidung, also Entscheidung in dem Fall pro Safe, vielleicht ein bisschen abstrakter gesagt, es ist ja ein agiles Rahmenwerk. Jetzt könnte man ja auch sagen, in so einem Design-Thinking-Verständnis, Mann, so ein Rahmenwerk ist ja eigentlich nur eine Lösung. Aber welches Problem wollen wir eigentlich gerade lösen? Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade ansprichst. Da haben wir überhaupt ein klares Bild, und das erfordert ja teilweise, also es schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Safe, ja, ein extrem gutes systemisches Verständnis, welches Problem haben wir denn hier eigentlich gerade, das wir jetzt versuchen zu lösen? Also was ich oft sehe, und jetzt, ne, ich beantworte die Frage mal selber, die ich jetzt euch gleich stelle, dass Entscheider sehr schnell auf Lösungen springen, aber das Problem eigentlich gar nicht genau verstanden haben. Wenn ihr das mal so auf einer Skala 1 bis 10 bewerten würdet und sagen, ja, 10 ist wirklich, die haben das Problem wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und Safe ist auch irgendwie eine gute Lösung dafür, versus da hat irgendjemand irgendwas entschieden und eigentlich ist gar nicht klar, welches Problem wir eigentlich gerade versuchen zu lösen. Deswegen könnte es passieren, Klammer auf, Klammer zu, dass 5000 Leute nach anderthalb Jahren eigentlich wieder eine Rolle rückwärts machen und sich die Fragen stellen, die wir uns eigentlich vor 2 Jahren hätten stellen sollen. Das wäre dann eher eine 1. Also wo bewegt ihr euch jetzt so rein gefühlt mal auf dieser Skala 1 bis 10?
3.
Ich wollte genau die gleiche Zahl sagen. Genau, also häufig, wenn wir in die Diskussion mit unseren Kunden gehen, sprechen wir über bestimmte Probleme, die sie vorfinden, wo auch etwas daran ist, die wir auch angehen. Aber natürlich stellen wir im Laufe der Zeit fest, ich weiß nicht, kennst du die Methodik 5Y? Bestimmt. Wenn du ein bisschen tiefer denkst, sind es doch andere, ganz andere Probleme letztendlich, die existieren, die wir irgendwie ansprechen müssen.
Und jetzt hätte ich nochmal eine weiterführende Frage. Ja, jetzt könnte man ja sagen, oder Annahme, was ich auch mitunter erlebe, diese, nennen wir es mal, fehlende Klarheit über das, was eigentlich das Problem ist, hat ja auch mitunter sehr oft damit zu tun, dass ich eigentlich gar nicht verstanden habe, was meine Strategie ist. Wohin will ich? Also schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Eine Strategie ist ja auch nur eine Antwort auf meine Herausforderungen, Probleme, Trends, die ich am Markt irgendwie sehe und erkenne. Das heißt, wenn das nicht klar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was in meinem Strategiedeck drinne steht, dass es da gar keinen Zusammenhang gibt. Also wie sehr würdet ihr mir zustimmen oder auch dem widersprechen, zu sagen, dass eine gute Safe-Implementierung nur dann wirklich wirksam ist, wenn ich eine extrem gute Klarheit in der Strategie habe?
Total. Komplett. Ja. Das ist auch eine wesentliche Komponente, wann Safe Sinn macht, ist, wenn dieses Geschäftsmodell, die du strategisch sozusagen beobachtest und handhabst, wie langfristig ist das Modell? Wie ist die Lebensdauer davon? Und wenn sie längerfristig ist, dann macht es auch Sinn.
Ja.
Zwar sagt auch Safe reorganize, also neu organisieren, wenn ein neues Produkt oder das Geschäftsmodell irgendwie verändert wird, aber in den Größenordnungen von Safe und die Anzahl an Beteiligten entsprechend umso größer die Herausforderung.
Ich würde dem Ganzen auch tatsächlich sogar noch einen draufsetzen. Ich hatte das letztens, wurde ich von unserem Marketing-Kollegen gefragt, der brauchte eine passende Metapher zu einem ähnlichen Thema. Und da hatte ich gesagt, eine Strategie ohne Vision ist im Grunde genommen wie ein Auto ohne Motor. Und deswegen, also das ist tatsächlich auch das, was wir halt dann in Verbindung dann damit vorfinden. Ne? Also Strategie gibt's vielleicht manchmal, aber ob jetzt wirklich die Vision, die dahinter steckt, überhaupt so passt noch, das ist dann auch tatsächlich dann halt eine Situation, die oftmals auftritt, ne? Dass dann Vision passt gar nicht mehr zu der Strategie und letzten Endes alles weitere, was darauf aufbaut, bringt halt eine Menge Herausforderungen mit sich.
Hm. Hm. Ja, und dann stehst du da, ne? Hast was im wahrsten Sinn des Wortes, also ich bleibe bei dem Beispiel, was du eben genannt hast, 5000 Leute, hast die Leute kirre gemacht, hast das Ding angeschoben.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, ne, um jetzt wieder die Metapher von vorhin, Fahrradfahren mit Stützrädern.
Ja.
Also die Frage ist ja, wie agil bist du dann wirklich im Sinne von, okay, wir sind eigentlich in einer laufenden Anpassung. Das könnte man ja sagen, braucht man vielleicht ja als organisatorische Kompetenz. Wohingegen vielleicht der auch immer noch allgemein das Verständnis da ist, so dieses, ich glaube, von Kurt Lewin stammt dieses Organisationsmodell, dass du es quasi immer aufweichst, in eine neue Struktur bringst und dann wieder einfrierst und dann damit weitermachst, ne? Statt in wirklich, also auch auf einer organisatorischen, strategischen Ebene in einem permanenten Inspect and Adapt drinne bist, weil sich halt nun mal die Welt sehr, sehr schnell dreht und laufend verändert. Gut, vielleicht noch zum Abschluss. Was sagt ihr oder was würdet ihr denn empfehlen, wenn ich in der Situation bin, dass ich Safe in die engere Auswahl gezogen habe und oder, scheint ja mitunter auch so zu sein, dass an Stellen darüber entschieden wird, wo eigentlich gar nicht genau verstanden wird, was es eigentlich ist, aber es hört sich gut an. Wie gehe ich am besten damit um? Was sind so ganz pragmatische Do's und Don'ts auf dem Weg für eine Entscheidung zu Safe oder in die Arbeit mit Safe?
Ja, also wir bei der Postma, ganz unabhängig von Safe, schon lange sprechen häufig von einer sogenannten Produktorganisation, also einer Organisation, in der sich alles um ein Produkt organisiert ist. Das ist das 10. Safe-Prinzip, Organize Around Value, hat Kai vorhin angesprochen, sich um Wert zu organisieren, und ein Produkt ist ja ein Vehikel, um Wert zu liefern am Ende des Tages. Und also das ist auch der Punkt, das steht auch in der Implementation Roadmap, der am häufigsten umgangen wird. Ne? Und auch letztendlich auch der Zuschnitt von Agile Release Trains, gegebenenfalls Christian Trains, ergibt. Du kennst auch bestimmt Conway's Law, beziehungsweise Reverse Conway's Law, und das ist genau und dieses Thema an der Stelle. Also das ist auf jeden Fall ein klarer Do. Ich finde interessant, kennen nicht so viele, obwohl sie sich mit Safe beschäftigen, Weighted Shortest Job First. Ansatz zur Priorisierung von Backlog, was nichts anderes ist, im Prinzip, ja, wie in Scrum, auf Scrum-Basis, bang for your buck, gibt es zumindest im amerikanischen Kontext sozusagen, wenn jemand, also Story Points ist das eine, wenn man sogar auch noch die Value Points bei User Stories schätzt, im Prinzip Wertmaximierung, ja, also den größten Wert für den wenigsten Einsatz oder Komplexität eigentlich, dann so ergibt sich meine Priorisierung. Und das ist nicht nur auf Scrum-Ebene, letztendlich auf der Art-Ebene, der Ansatz zur Priorisierung des Backlogs von Features.
Also ganz, und was vor allem halt eine ganz klare Empfehlung ist, weil das oftmals auch, oder das wird von Safe nicht so stark berücksichtigt, ist die Einbindung von HR, People Development, People and Culture. Diese ganzen Bereiche, die werden zwar in den Operational Value Streams, werden die halt mit einbezogen, aber viel zu wenig. Und gerade weil wir halt, ne, du hattest es ganz zu Beginn halt, und wir haben immer wieder über den Continuous Improvement oder Continuous Learning Ansatz gesprochen. Und da braucht es halt einfach da an der Stelle halt auch explizit Menschen, die sich darum kümmern, dass da halt auch das Rädchen am Laufen bleibt, ne? Und das wird tatsächlich halt nach meiner Erfahrung immer runter priorisiert. Mhm.
Was wären so typische Fallen, in die ich tapsen kann?
Also das ist für uns meistens, es gibt ja die Art-Ebene und wie gesagt drüber die Solution-Ebene, denn da wird es dann, also Art ist um die 50 bis 125 Personen für maximal 5 Teams. Und Solution ist ein Zusammenschluss von mehreren Arts, Agile Release Trains. Und da wird's meistens richtig interessant. Also auch bei richtigen Wertsturmanalyse würden wir eher vermeiden. Meistens auf der Art-Ebene funktioniert es halbwegs gut. Also da ist unsere Erfahrung auch echt positiv an der Stelle, aber bei der Solution wird's schwierig.
Das ist halt, kannst du das nochmal erklären? Das habe ich nicht verstanden. Also was sollte ich konkret vermeiden an der Stelle?
Solutions.
Okay.
Mehrmals Gedanken, genau, mehrmals Gedanken machen, bevor Solutions gegründet werden.
Ja.
Ob das gleich umgehen.
Aber das hat natürlich auch einen Grund, und das wäre so das nächste, die nächste Falle, wo du reintappen könntest. Es ist im Grunde genommen, wir hatten das eben mit dem Wording von irgendwelchen Rollenbezeichnung oder sonst wie. Ganz genau gucken, welche Verantwortung hinter den bezeichneten Rollen steht, weil darum geht's ja, ne? Es geht ja darum, dass wir, nennen wir ihn mal jetzt Solution Manager oder Solution Architect. Was muss denn der machen? So, und wenn ich da halt das, was wir halt oftmals feststellen, weswegen das dann auch oftmals an der Stelle dann halt scheitert, ist, dass im Endeffekt die Leute, die da drin sitzen, diesen Hut aufgesetzt bekommen haben, weil sie schon in der alten Welt, sage ich mal, in einer ähnlichen Rolle unterwegs waren und wenig fokussiert jetzt auf diese Neuausrichtung, was ihre Verantwortung angeht, arbeiten. Und da entstehen dann halt so diese Schwierigkeiten. Deswegen hilft es da dann halt auch immer tatsächlich, sich entweder halt an das Rahmenwerk mit den entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten zu orientieren oder sich zumindest sich hinzusetzen und dann halt nochmal das niederzuschreiben. Ne? Unser Business Owner muss dieses und jenes können und nicht das, was noch da vorher gemacht wurde. Thema disziplinarische und fachliche Führung ist ja auch so eine Sache, die da mit reinspielt. Ne? Ja, genau. Also das wäre halt tatsächlich auch nochmal so ein Punkt.
Oder ein weiterer Don't wäre für mich das Thema Dual Operating System. Also das ist, um es kurz zu halten, nichts anderes wie eine Matrix-Organisation. Und ich glaube, wir sind uns einig, seien wir ehrlich, das ist, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es eigentlich niemand braucht. Also Safe sagt, ja, für die zusätzliche Stabilität und so weiter, aber nee, das hat eigentlich zu einer Richtungsabhängigkeit, also da wurden Menschen in zu vielen Richtungen gezogen an der Stelle durch dieses Dual Operating System oder Matrix-Organisation, und diese Stabilität, die braucht eigentlich niemand. Es ist eher dazu, dient eher die Führungskräfte, die in diesen bestehenden Positionen sind, an Bord zu bekommen.
Was ich interessant finde, dass sowohl in den Do's als auch Don'ts findet sich ja im Kern die Frage, wie denke ich eigentlich über mein Produkt? Und was ist eigentlich mein Produkt? Und ja, wo gehe ich dann auf eine Solution-Ebene, was ja vielleicht auch wiederum nur ein weiteres Wort ist, die ich nur schwer beantworten kann, wenn ich wirklich sage, was ist denn, wie definiere ich mein Produkt? Ja, weil das ist ja, das erlebe ich sehr oft, ne? Das hört sich so super trivial an. Und dann fängst du an, drüber zu sprechen und dann merkst, und dann sagst du noch schlimmer, schreib es doch mal auf. Da wird es auf einmal schwer, ne? Also für Berater ein gefundenes Fressen, weil du kommst mit einer Frage und hast 2 Tage Arbeit mit 10 Führungskräften. Aber diesen einfachen Fragen nachzugehen und zu sagen, was genau ist mein Produkt und wie definiere ich das und wie lange halte ich es auch aus, nur mal so als Gedankenübung, diese Durchgängigkeit, ne? Weil wir biegen ja immer wieder ab und da wollen wir noch eine Abteilung und weil wir einfach immer wieder aus diesem sehr abgeteilten funktionalen Denken, wo es nur um Effizienz, um Optimierung, lokale Optimierung und gar nicht um Cross-Funktionalität, gemeinsames Lernen, Value Creation, das taucht ja alles gar nicht auf, ne? Das ist mir eben nur aufgefallen, weil ich die Dinge so nebeneinander geschrieben habe, dass du da genau ja, so eine Einflugshöhe hast, wo du sagen kannst, erklär mal, was dein Produkt ist und fang nicht an, zu früh auf diesen, ja, man könnte ja auch weiterführend sagen, fang nicht an, zu früh in der Methode zu denken, sondern red erstmal über Inhalt, geh da mal so ein paar Gedankenübungen einfach durch, bevor direkt die Bagger anrollen und 5000 Leute in irgendwelchen komischen Rollen schulen lässt und 37 Berater rumspringen hast. Die freuen sich ja aber. Ich würde mal ein kurzes Schleifchen dran machen und zusammenfassen und dann mal schauen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Was ich vor allem gehört habe und auch ganz klar heute gelernt habe, weil das hätte ich vor einer Stunde noch nicht so gesehen, zu sagen, na, wann ist Safe denn gut geeignet? Unter der Voraussetzung, dass ich eine gewisse Größe in meiner Organisation habe, vielleicht auch eine gewisse Komplexität, Heterogenität, Vielfalt, ja, in Verbindung mit der Aussicht auf schnellen Erfolg. Ja, dann bringt mir eine Safe-Implementierung mit einem sehr klaren, gut dokumentierten Rahmenwerk einen, ja, man könnte sagen, so ein Head Start, ne, eine einfache Rampe, auf der ich mal schon mal deutlich höher abspringen kann, als wenn ich sage, jetzt vertraue ich mal drauf, dass 5000 Leute lernen irgendwie, wie agiles Arbeiten wirklich funktioniert. Verstanden? Dann ist es besonders geeignet für Unternehmen, die vielleicht, das bedingt sich ja gegenseitig so ein bisschen, vielleicht einen Hardware-Anteil in ihrem Business haben, also wo es immer Hardware, Software, elektronische Bauteile etc. geht. Und zum Abschluss Do's and Don'ts. Da habe ich mir notiert, erstens ein ganz großes Do, dieses vom Produkt ausdenken, das produktzentrische Denken überhaupt mal zu durchlaufen. Vielleicht noch zweitens in Verbindung mit, du hast eben Waiters, Charters, Job First. Also alles, was du genannt hast, findest du immer auch im DMO-Blog. Ja. Waiters, Charters, Job First. So einfach auch mal als ein sehr methodisches Herangehen für eine gute Priorisierung. Man könnte ja sagen, es ist eigentlich Ausdruck von Strategie, dass ich auch weiß, was ich will. Das kann ich ja nicht nur auf einer Feature-Ebene, sondern immer auf einer Portfolio-, auf einer Company-Ebene machen und sagen, was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig. Und dass ich, fand ich auch sehr interessant, ein drittes klares Du von Anfang an HR mit einbinde. Damit ich nicht nachher da stehe in einer riesigen Transformation, organisatorisch, persönlich, wie Führungskräfte, wie gehe ich mit Verantwortung, Delegation und so weiter um. Und auf einmal da stehe und gar nicht mehr weiß, was hier eigentlich um mich herum passiert, weil die Leute nicht mehr mitkommen. Auf der Don't-Ebene, lass es lieber sein, also zu früh über Solutions zu sprechen und zu verstehen, was eigentlich überhaupt mein Produkt ist, wie ich Dinge priorisieren will, was meine Strategie ist. Dass ich sehr klar, das fand ich auch gut, mal nicht nur sage, ja, ich bin jetzt Release Train Engineer oder wie auch immer die Rolle heißt, sondern eher mal darüber spreche, was ist denn eigentlich die Verantwortung? Und bin ich in einer Position, oder da sind wir auch wieder beim Stichwort Einbindung von HR, habe ich hier die richtigen Leute auf der richtigen Rolle? Und denken die auch wirklich rollenbasiert und nicht stellenbasiert? Ne? Da stellst du denen an die Stelle und da steht er und bewegt sich nicht mal weg. Und der dritte Punkt, wobei der auch sicher halt nochmal einen eigenen Podcast wert wäre, die Finger davon lassen von dualen Operating-Systemen. Wobei ich, glaube ich, ein bisschen verstehe, woher du kommst, weil das, glaube ich, immer so eine leichte Ausfahrt sein kann, zu sagen, habe ich nicht genau verstanden, weiß ich gerade nicht, wie ich mit umgehen will, das machen wir dual. Ja. Statt von vornherein zu sagen, nee, jetzt sind wir hier gerade an einem kritischen Punkt, lass uns das jetzt wirklich mal zu Ende denken. Habe ich was vergessen? Oder was, was wir unbedingt in diese Zusammenfassung noch aufnehmen sollten?
Nee, das passt schon, ich finde, das passt schon ganz gut, trifft es auch schon sehr gut. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Punkte, die aber, das haben wir jetzt halt auch noch mal kürzlich gesagt, also SAFE ist ja keine Raketenwissenschaft für sich. Es bringt halt ziemlich viel Struktur und Prozesse mit sich, die einem helfen, gerade halt größeren Organisationen, wie du es eben zusammengefasst hast, halt auch zu organisieren besser. Aber letzten Endes so Themen wie Servant Leadership oder Team and Technical Agility, das sind halt ganz wichtige Attribute, ne, die aber jetzt nicht in SAFE neu sind, ne, die sowieso gelebt werden müssten, ne. Gerade das Thema Leadership halt mit seinen ganzen Facetten. Ja.
Ja, sehr schön.
Aber ansonsten hast du es sehr gut zusammengefasst. Danke dafür.
Das freut mich. Habe ich anscheinend gut zugehört. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart und freue mich auf eine Fortsetzung. Dankeschön.
Danke auch.
Dankeschön.
Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Wenn du darüber hinaus Fragen, Anregungen für interessante Themen oder Gesprächspartner hast, dann besuch uns gerne unter dno.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.